Hey, hier ist Lara, Geschäftsführerin von Immocation. Wenn du Dienstleister oder Unternehmer in der Immobilienbranche bist, dann hör jetzt gut zu. Denn über 160 Aussteller sind dieses Jahr auf dem Immocation Festival dabei, darunter Branchen-Startups, aber auch bis hin zu großen Marken wie Jysk, Airbnb, Panasonic und IKEA. Wir sind bereits zu über 80% ausgebucht, also werde Teil dieses exklusiven Netzwerks und präsentiere dein Business vor 1000 potenziellen Kunden und vor allem, ganz, ganz wichtig, echten, aktiven Immobilieninvestoren. Wir haben hier keine Menschen reingeholt, die nicht investieren. Alle sind aktiv, alle sind wirklich potenziell deine Kunden. Geh jetzt auf immocation.de/Aussteller und sicher dir deinen Stand und reihe dich ein, neben eben Startups bis hin zu großen, prestigereichen Marken. Und jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch.
Wir haben letzte Woche wieder mal eine Testwohnung mal bei ImmoScout mal eingestellt zur Vermietung. Zwei Zimmer, 50 Quadratmeter, das war Schwabing Nord, für, ich glaube, 1500 kalt oder 1600 kalt. Und ich habe mit Tobi zusammen gewettet, bis ich die Kinder hochbringe und ins Bett gebracht habe, sind wir über 100 Anfragen. Und ich bin nach einer Stunde wieder runtergekommen und ich war, glaube ich, bei 170 Anfragen. Und da kommen aber halt nicht Leute, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt mal überlegen, ob derjenige passen würde für deine Wohnung, sondern da kommen halt Leute, die halt alle ein Einkommen haben, wo du sagst, okay, die würde ich mit Handkuss in jedem Standort, wo ich außerhalb von München habe, würde ich jeden von denen nehmen. Und da kriegst du die halt präsentiert mit einer Art und Weise. Und ich sage, wo soll das denn hinführen? Also die, klar, du kannst das jetzt alles mit Mietpreisdeckel irgendwo einführen und so weiter, aber es wird halt immer irgendwelche Wege geben, wo sich der Markt dann auch wieder durchsetzt.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Er hat für mittlerweile fast 200 Millionen Euro, würde ich sagen, Immobilien angekauft. Zumindest ungefähr, kann man sagen, Roti?
200 gekauft, 100 wow. Verkauft.
Also irre. Wir sind Freunde, Co-Investoren, machen seit Jahren das Immobilienspiel quasi zusammen. Wir dürfen auch ein bisschen Geld, sagen bei dir und euch, also bei Tobi und dir, zusammen die Flatbuy, ne, investieren. Wir machen immer ein Real Talk zusammen, Real Talk mit Roti, so auch heute, und wollen wissen, was am Markt los ist. Viel passiert in den letzten Wochen und Monaten, Unsicherheiten am Markt groß geworden, Chancen wie immer natürlich auch groß geworden in unsicheren Zeiten. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute das Update machen. Roti, du bist, sage ich immer, der entspannteste Immobilieninvestor, den ich kenne. Du hast eigentlich nie Stress. Du sagtest vor einigen Wochen mal nochmal so, jetzt ist aber viel. Hm? Was triggert bei dir Stress? Wann sagst du, es ist viel?
Ja, wir haben jetzt bei uns halt den Vertrieb selbst übernommen. Also ich mache die Beratungsgespräche bei mir bei Flatbuy jetzt halt komplett alleine mit Tobi zusammen. Und das ist einfach nochmal vom Stressfaktor, wenn du dann noch mehr einfach ja die Gespräche dann selber führst. Du musst vorbereiten, nachbereiten. Du musst gleichzeitig aber noch die Gesamtfirma natürlich im Überblick haben. Und natürlich die Situation mit dem Iran, wo du natürlich dann auch jetzt erstmal nicht sofort einschätzen kannst, wie schnell geht irgendwas in irgendeine Richtung. Und da musst du einfach einen kühlen Kopf wieder bewahren. Und das war schon eine, ja, sag ich mal, eine stressige Zeit wieder, dass man dann erstmal wieder seinen Fokus wieder richtig einstellt und so sagt, okay, was ist jetzt Prio Nummer 1? Was machen wir als nächstes? Genau. Also das war schon jetzt mal eine gewisse stressige Zeit, aber man gewöhnt sich auch wieder dran.
Was machst du hauptsächlich, damit es die Zuhörer verstehen? Ich weiß nicht, wer von euch da jetzt zuhört, wie viel Roti-Folgen schon gehört hat. Ihr dreht eben ein großes Rad, habt euch reingearbeitet in den Münchner Immobilienmarkt, seid einer der Top-Mehrfamilienhaus-Ankäufer und auch Verkäufer, hoffentlich. verdient damit mittlerweile gutes Geld. Wir haben zusammen einige Deals. Ihr habt bei euch, wie du schon sagst, jetzt einen Vertrieb, teilweise auch Inhouse. Du bist eigentlich der Chefankäufer der ganzen Sache schon immer quasi gewesen, ne? machst die guten Deals, dann habt ihr logischerweise auch eine Menge Entwicklungsjobs, die ihr parallel machen müsst. Wir haben gerade eine Baugenehmigung bekommen, können wir gleich noch drüber reden. Freue ich mich riesig über ein Objekt, was wir zusammen haben, ne? Wo wir jetzt plötzlich, sondern mit viel Vorarbeit ein Penthouse oben drauf bauen dürfen. Also machst viele Dinge parallel, Maklerei habt ihr teilweise noch gemacht, andere Sachen. Womit verbringst du den Großteil deiner Zeit?
Also Großteil meiner Zeit verbringe ich am Telefon und beim Nachdenken, wie bauen wir unsere Strukturen auf? Also mein Telefonbuch ist, sag ich mal, mit das Wertvollste eigentlich, muss ich sagen, bei unserer Firma, weil wir sowohl beim Ankauf dementsprechend mit allen Maklern da ständig in Kontakt sein müssen, als auch über die Vertriebsschiene. Also unser Vertrieb von unseren Immobilien ist ja auch, also Ankauf ist super wichtig, wie wir alle wissen, dass wir dann immer Top-Einkaufspreise haben. Aber der Vertrieb ist mindestens genauso wichtig, dass du natürlich auch deine Immobilien auch wieder verkaufen kannst. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, zu merken, okay, wo geht der Trend hin von den Immobilien und wo ist aber auch der Käufermarkt da und wo ist der Käufermarkt nicht nur heute da, sondern wo ist er auch morgen, übermorgen und nächstes Jahr einfach noch vorhanden und mit welches Vertriebsmodell oder welches Produkt kommt dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auch noch gut an. Und das sind eigentlich diese Themen, wo ich mich eigentlich täglich damit beschäftigen muss, gleichzeitig mit Zinsen, mit Thema Steuern, mit den Regularien, welche Themen halt alles auch von der Politik wieder kommen. Und das ist eigentlich so mein kompletter Tagesablauf. Also das ist sehr, sehr viel Kopfarbeit plus Telefonarbeit.
Also was machst du, jetzt kommen die Nachrichten raus Anfang März, USA, Krieg gegen Iran, es geht los, Straße von Hormuz, man checkt, oh, der Ölpreis und oh, die Inflation möglicherweise, oh, wir reden nicht mehr davon, dass die Zinsen gesenkt werden, wenn dann könnte eine Zinserhöhung anstehen von der EZB, die Bauzinsen fangen an zu reagieren. Was macht Roti in solchen Tagen?
An dem Tag habe ich wieder rückblickend gedacht an unser Gespräch im Büro und habe gedacht, wir haben wieder mal das Gegenteil eigentlich von der breiten Masse gemacht, wo die breite Masse eigentlich gesagt hat, es wird jetzt keine Zinserhöhungen geben und wir eigentlich dann gemeinsam beschlossen haben, zu sagen, okay, auch wenn jeder sagt, die Zinsen werden jetzt erstmal nicht steigen oder fallen, sichern wir uns einfach erstmal dagegen ab und haben ja da knapp 75 Millionen von unserem Depot einfach mal gegen diesen Fall abgesichert, wo wir sagen, okay, was passiert, wenn wirklich dieses Szenario eintritt und auf einmal die Welt verrückt spielt und die Zinsen wirklich schlagartig so nach oben gehen, dass da einfach das Risiko rausgenommen wird. Das war mein erster Gedanke eigentlich in der Situation.
Okay, also du warst erstmal froh, dass wir das gemacht haben. Es ist ja sehr schön. Wir haben ja zu viert fleißig Salz in unsere Wunden gestreut und den Finger reingelegt. Was wäre, wenn Zinsen davonlaufen? Da haben wir uns wirklich ein paar Maßnahmen überlegt. Wir kommen gleich strukturiert. Wie fühlt sich im Moment der Ankauf an von Mehrfamilienhäusern, von Eigentumswohnungen? Fühlt sich der Verkauf an? Wie fühlen sich die Banken an? Das machen wir gleich strukturiert. Aber lass uns da einmal kurz reingehen, weil das ja super spannend ist. Jetzt dieses erkläre mal, das Instrument, Stefan und ich wollen immer sehr transparent sein, haben gerade wieder ein Portfolio-Update veröffentlicht. Ein großer Teil, den wir seit Jahren mittlerweile auch verfolgen, ist der Immobilienhandel. Immer mit dem wichtigen Zusatz, liebe Leute, liebe Einsteiger, liebe langfristig denkenden Investoren, seid vorsichtig. Ne? Das ist ein Geschäft, wo man viel, viel mehr Risiko eingeht. Ein System langfristig buy and hold, funktioniert immer nachhaltig und langfristig mit Immobilien, wenn man sich die Zinsen festschreibt. Wir haben gesagt, wir sehen Marktchancen, wir wollen Immobilien zu günstigen Preisen ankaufen, die wir aber auch flexibler kurzfristig verkaufen können. Haben dann festgestellt, zu viert, also Tobi, du, Stefan und ich, ne, uns immer wieder hingesetzt, auch so Stresssimulationen gemacht und festgestellt, okay, also wenn die Zinsen ein gutes Stück hochgehen, dann haben wir ja ein doppeltes Problem, unsere Rate an die Bank geht hoch und gleichzeitig wird unser Abverkauf wahrscheinlich schwer bis zum Erliegen kommen, möglicherweise. Und dann haben wir uns abgesichert. Erklär mal, was wir da genau jetzt gemacht haben und wie das wirkt und funktioniert.
Also wir haben eine Versicherung abgeschlossen auf unser Portfolio über 75 Millionen Euro. Und da wird quasi diese Zinsdifferenz, also wenn jetzt der variable Zins über eine gewisse Schwelle drüber geht, bekommen wir das Ganze als Entschädigung von der Versicherung ausbezahlt. Das bedeutet, also wir haben einfach ein Worst-Case-Szenario in unserer Gesamtbetrachtung. Wenn die Annuität über 6% geht von unserem Gesamtportfolio, ab dem Zeitpunkt kriegen wir jeden weiteren Euro ausbezahlt.
Und die Annuität des gesamten Flatbuy-Portfolios.
Genau, also wir haben 75 Millionen abgesichert, also das ist jetzt das komplette Portfolio. Wir haben ja einen Teil auch schon festgeschrieben und ein Teil ist ja immer wieder, wo relativ schnell noch gedreht wird. Aber wir haben einfach mal gesagt, 75 Millionen, das passt im Verhältnis zu den Kosten. Und das haben wir für 3 Jahre einfach mal abgesichert und hat eine Prämie gekostet von roundabout 80.000 Euro.
Also wir zahlen 80.000 Euro Okay. Und kriegen dafür eine Absicherung auf, wie viel hast du gesagt? 3 Jahre. Hm?
Genau.
Und jetzt gucken wir mal, der Euribor seit dem Irankrieg, der ist von 2,2% auf 2,8% hochgegangen. Was haben wir ungefähr an variablen Zinskosten? Euribor plus wie viel, würdest du sagen?
Also unsere durchschnittliche Verzinsung ist aktuell bei zwischen 4 und 4,5.
Also da ist quasi, die Banken machen eine Marge drauf.
Genau.
Und dann kommt noch eine Tilgung oben drauf von 1 bis 1,5.
Tilgung ist nicht mit drauf. Wir haben in der Regel, weil das meiste Portfolio variabel ja ist, weil das ja auch dementsprechend gedreht wird, hast du mit der Bank immer feste Laufzeiten. Die bewegen sich immer zwischen 3 und 5 Jahren. Und da ist aber auch dementsprechend tilgungsfrei.
Die ganze Zeit ist hier. Also wir haben keine Objekte, die jetzt in irgendeine Tilgung gelaufen sind.
Es gibt vereinzelte Objekte, wo manche Banken das wollen. Aber ich sage, 85% von unserem Bestand läuft komplett ohne Tilgung.
Das heißt, wenn du sagst, wir haben im Moment Zinsen im Schnitt von 4 bis 4,5%, dann ist das auch quasi unsere Annuität.
Genau. Genau.
Und jetzt, um es einzuordnen, durch den Irankrieg, ich formuliere es mal so, ist unsere Annuität, sagen wir, die war bei 4%. Wenn der Euribor um 1/2 hochgeht, muss ja unsere Annuität auch um 1/2 hochgehen. Das heißt, die ist von 4 auf 4,5 gegangen, durch das, was bis jetzt ausgelöst wurde, Zinsängste und die oder Inflationsängste und die Banken erhöhen schon die Zinssätze und der Euribor geht hoch, sind wir plötzlich bei 4,5. Wenn das auf 5 geht, passiert mit unserem Instrument nur nichts. Das wird bitterer für uns. 5,5 passiert. Sobald das auf 6 geht, alles, was darüber hinausgeht, sind wir abgesichert.
Genau.
Vom Gefühl her ist das eine Worst-Case-Absicherung. Ne? Bei einem variablen Zins von 5,5 ist schon auch scheiße. Auf gut Deutsch.
Klar, also man freut sich nie über diese steigenden Zinsen. Aber wie gesagt, da hängen ja mehrere Sachen auch wieder mit zusammen. Also das eine ist ja der kurzfristige Euribor-Zins und natürlich im Abverkauf spielt der 10-Jahres-Swap natürlich auch eine entscheidende Rolle, wo der halt immer wieder in der Situation dann immer wieder steht. Also da haben wir ja dann auch gemerkt, dass er dann irgendwo von 2,70 dann jetzt mal hochgegangen ist auf 3,20 und das merkt man halt dann natürlich schon bei den Summen, wo halt natürlich die Kunden auch teilweise halt auch finanzieren, dass das halt einen Unterschied macht. Also es wäre halt leichter wieder, wenn wir bei 2,60 sind, aber die Nachfrage ist genauso noch da bei 3,20, wenn der Swap einfach da ist. Aber da kommen wir dann auch im Detail einfach, warum das halt dann nochmal so ist.
Das müssen wir aussortieren für jeden, der das vielleicht so schnell nicht mitkommt. Wenn du Swap sagst, ich bringe jetzt nochmal neue Zahlen ins Spiel oder versuch's zu vereinfachen. Die variablen Zinsen sind seit Beginn des Irankriegs ungefähr um 0,5% hochgegangen. Das ist das, was wir an Zinsen zu zahlen haben, weil wir variabel finanziert sind. Unsere Endkunden, die Immobilien bei uns abkaufen, bei euch, bei der Flatbuy, typischerweise Kapitalanleger, wir kaufen Mehrfamilienhäuser, teilen sie auf, kaufen also Wohnungen, Kapitalanleger, die schreiben die Zinsen ja fest. Und die Zinsen für eine 10-Jahres-Festschreibung sind auch ungefähr um 0,5% hochgegangen. Und jetzt, du hast das jetzt auf den Swap bezogen, da kommt aber noch Marge oben drauf. Das heißt, in Wirklichkeit sind die Bauzinsen eher von, weiß ich nicht, 3,6 auf 4,1 hochgegangen oder so, was wahrscheinlich ein Endkunde typischerweise bekommt.
Ja.
Okay. Und das muss aber nicht synchron sein. Du sagst, es kann natürlich schon, also das eine ist, wie geht unsere variablen Zinsen hoch? Aber es könnte sich auch anders entwickeln, dass quasi die Bauzinsen noch mehr hochgehen oder weniger hochgehen, je nachdem, was die Erwartung der Banken ist für die nächsten 10 Jahre. Das heißt, da musst du separat auch noch drauf schauen, weil das im Abverkauf eine wichtige Rolle spielt.
Ja, genau.
Was ist noch los bei den Banken? Unser Freund Michi Giegelberger, ja, mit ihm habe ich telefoniert und er ist ja ein sehr positiv denkender Mensch. Er berichtet schon auch von, oh, da ist schon einiges los bei den Banken, was ich spannend fand. Ja. Also es wird immer schwerer. Ich habe eine riesen Abfragereihe durch bei all unseren Coaches, befreundeten Co-Investoren und so weiter. Und alle sagen, ja, es ist schwerer geworden, Finanzierung zu bekommen. Und wenn man jetzt eine bekommt, dann hat man aber einen enormen Vorteil im Ankauf. Aber jetzt erstmal zum ersten Punkt. Nimmst du das auch wahr, dass es schwerer ist bei den Banken und was ist da los?
Also man merkt einfach, dass erstens mal die Bearbeitungszeiten, bis man eine Rückmeldung bekommt, noch deutlich länger dauert. Und was wir halt extrem merken, ist den Unterschied zwischen München und Speckgürtel bei größeren Volumen. Also bedeutet, in München hast du durch die Anzahl der vielen Banken kriegst du eine deutlich bessere Finanzierung, wie jetzt zum Beispiel, wir hatten ja das konkrete Beispiel in Wien bei Greiburg zum Beispiel, wo du halt wirklich Probleme hast, regionale Banken zu finden, die größeres Volumen einfach stemmen. Also in München ist es immer noch möglich, gute Banken zu finden, aber es ist halt auch nicht mehr so einfach, zwei Banken anzuschreiben, sondern in der Regel sind es zwischen 15 und 20 Banken, wo sich dann im Endeffekt halt dann wieder zwei herauskristallisieren, die das Projekt dann wieder begleiten. Aber das ist halt schon eine krasse Entwicklung eigentlich, wo du vorher gesagt hast, du arbeitest halt mit 3-4 Banken eigentlich nur zusammen, ganz eng. Die Zeiten sind halt aktuell vorbei, sondern du brauchst wirklich eigentlich ein Netzwerk von 15 bis 20 Banken, mit denen du regelmäßig eigentlich in Kontakt bist. Und da ist auf alle Fälle richtig, dass sich das noch mehr unterscheiden wird zwischen den Leuten, die top vorbereitet sind. Also wir haben ja auch unsere komplette Buchhaltung so weit umgestellt, dass wir jetzt auf Knopfdruck alle unsere Zahlen einfach liefern können. Zu denen, die wohl jetzt halt erst anfangen, wieder Zahlen und so weiter aufzubereiten. Du musst halt perfekt vorbereitet sein und die Bank will halt alles von dir. Und das wird halt der große Unterschied sein. Wer das halt versteht, der bekommt die Finanzierungen. Und der, wo das nicht versteht, der wird die Finanzierungen nicht bekommen oder nur sehr, sehr schwer. Also es liegt an der Aufbereitung von den Deals. Erstens, die Deals müssen passen und deine Komplettunterlagen hintenrum müssen eigentlich perfekt sein.
Du bist aktiv im Ankauf seit, ich will es gar nicht auf den Iran-Krieg nur schieben, ne? Sondern die Banken sind strenger geworden, die Bankenaufsicht ist strenger geworden, die Vorstände müssen sich mehr absichern. Das sehen wir irgendwie durch die Bank. Also es scheint wirklich in den letzten Monaten passiert zu sein. In der Zeit hast du angekauft und Finanzierungen dir besorgt. Richtig?
Ja.
So, und wie hat sich das, also du hast gerade schon gesagt, in Anzahl Banken, aber merkst du plötzlich, die eine Bank, die jetzt das Geschäft bisher wollte, die Mehrfamilienhäuser in München mit so einem Eigenkapital und so weiter, ne, so einem Konstrukt, die sagt plötzlich, das Geschäft ist nicht mehr für mich und du musst zu so vielen weiteren Banken gehen, bis du eine findest, die sagt, das ist für mich.
Genau, das ist das Spiel aktuell.
Und das funktioniert aber, also es ist nicht so, dass pauschal quasi, oh, man kann keine Mehrfamilienhäuser mehr 95% finanzieren oder so, sondern man kommt schon, aber man muss suchen.
Also gerade halt im Ankauf gibt's vereinzelt halt nochmal Banken, die das Ganze so machen. Also die 100% oder 95% Finanzierung halt bei uns, weil wir halt einen hohen Track Record haben und halt unsere Einkaufspreise dementsprechend halt günstig sind, dass sie das noch mitmachen. Aber auch bei den oder wenn die Leute was finanzieren, also wir haben jetzt da so ein konkretes Beispiel dann bei uns gemacht, was halt wieder funktioniert, wo du sagst, okay, du hast halt ein komplettes Mehrfamilienhaus, wo jemand kaufen will. Und da geht die Bank in der Regel halt nach Ertragswert vor. In der Regel, die Banken, du tust dir schwer, so ein Haus, was ich, ein typisches Haus in München kostet 3,5 Millionen, findest du keine Bank, auch wenn du eine Top-Bonität hast, eigentlich die mit 100% das jetzt noch finanziert. Weil sie nach Ertragswert gehen, mit ganzen Abschlägen und so weiter, da bist du irgendwo bei 60-70%, wo die finanzieren. Was wir aber machen ist, wir beurkunden im Endeffekt das globale Objekt, machen im nächsten Step gleich die Teilungserklärung. Die Teilungserklärung lassen wir vollziehen. Dann habe ich aus dem Objekt, wo davor 10 Wohnungen im Gesamten drin sind, 10 einzelne Grundbücher. Und dann gehen wir wiederum her und teilen diese 10 Wohnungen auf 3 oder 4 Banken auf, weil wir dann wiederum nicht mehr im Ertragswertverfahren drin sind, sondern im Sachwert- oder Vergleichswertverfahren. Und da wiederum gibt es sehr, sehr viele Banken noch, die einfach sagen, okay, ein ganzes Haus habe ich das Ertragswert, da ist der Blankoanteil zu hoch, geht nicht, aber 2 Wohnungen, Vergleichswertverfahren, Sachwertverfahren, kriege ich kaum einen Blankoanteil, dann gebe ich die 100% wieder raus. Und das ist so ein
Auf Case. Die Wohnungen.
Die auf die Wohnungen, genau. Also ich muss halt jetzt die Fleißaufgabe eigentlich machen, dass ich das Objekt aufteile und dann fleißig bin und nicht mit einer Bank das Ganze dann finanziere, sondern mit 4 Banken. Und dann bekommst du es auch nochmal hin, dass du es mit 100% finanziert bekommst.
Und würde man sich fragen, warum verkaufst du nicht gleich die Wohnung ab? Weil es nicht so schnell geht manchmal.
Also manche Leute wollen halt ganze Häuser einfach für sich ins Portfolio kaufen, steuerlich.
Oder was meinst du? Nee, okay, aber jetzt, du hast schon aufgeteilt? Und hast jetzt die, und finanzierst noch die einzelnen Wohnungen zwischen quasi. Die könntest du doch gleich.
Nee, jetzt, wenn jetzt jemand bei uns was kaufen möchte, oder?
Ja.
Im Markt. Der Kunde möchte halt das ganze Haus kaufen.
Jetzt verstanden.
Okay, ich dachte, die Finanzierung. Aber kein Eigenkapital dementsprechend halt einsetzen.
Jetzt verstehe ich. Okay, ich dachte, aber die Flatbuy selbst kriegt vorher die 95% Finanzierung aufs ganze Haus.
Genau. Zwischen 95 und 100 kriegen wir noch hin.
Ja. Hast du, passt ja an, die Leute denken logischerweise bei sowas an Überschulden, und hast du Sorge, da jetzt noch viel zuzukaufen? Also ich meine, wir reden da auch viel drüber, und wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt erstmal sehr vorsichtig sein. Bist du vorsichtig im Ankauf? Sagst du, ey, ein bisschen weniger Volumen jetzt, weil man weiß nicht, wo es hingeht, oder?
Ja, das ist immer die Frage. Also wie man halt immer den Markt sieht und in welcher Position mein Markt ist. Also ich würde mir schon zutrauen aktuell, dass ich extrem nah dran bin in der Situation und es halt auch schon einschätzen kann, was funktioniert und was funktioniert nicht. Auch im Abverkauf, auch mit den steigenden Zinsen. Was wir halt merken ist, die Leute wollen ihr Geld wegbekommen von der Bank. Also das ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, ich möchte jetzt alles halt auf meinem Tagesgeld haben, sondern die Leute wollen Geld investieren und die Leute wollen in Werte investieren, wo sie halt sich sicher fühlen. Und das merken wir halt extrem, diese Innenstadtlagen in München, alles in diesem Zentrum darin, dass wir halt extrem viele Käufer einfach auch haben, die einfach halt, ja, die brauchen alle keine Finanzierung. Wir haben ja ein Objekt am Gärtnerplatz, das waren ja 9 Wohnungen. Und ich glaube, von diesen 9 Wohnungen haben wir jetzt dann 6 verkauft. Und da ist eigentlich keiner dabei, der dann eine Finanzierung braucht. Und das sind halt Volumen irgendwo zwischen 800.000 und 1,2 Millionen. Also da bin ich halt extrem bullisch noch, einfach diese absoluten Top-Lagen, dass die halt auch in den jetzigen Zeiten, auch wenn die Inflation deutlich steigen wird und auch mit den Zinsen halt noch mal was passieren würde, dass die Leute ja trotzdem ihr Geld wegbekommen müssen von der Bankseite her. Insgesamt gesehen muss man einfach sagen, okay, also Zinsen ist ein wichtiger Baustein, auch im Abverkauf, aber er ist ja nicht der komplett ausschlaggebende Punkt einfach in der Gesamtsituation, sondern er ist halt, sag ich mal, zur Hälfte wichtig, aber die andere Hälfte, wo man halt extrem drauf schauen sollte, ist eigentlich diese steuerliche Komponente auch bei den Einheiten. Wie wird sowas verkauft? Also in der Regel sehen wir halt einfach von der breiten Masse oder die ganzen Vertriebe, die schauen halt alle nur, okay, wie hoch ist die Miete? Wie hoch ist die Bankrate? Und dann war es das von der Einschätzung her. Wenn du aber jetzt hergehst und sagst, okay, wie schaut denn eigentlich die gesamtheitliche Betrachtung an? Also es ist ja wie beim Arzt, das ist ja auch nur, wenn du mit einem Symptom hinkommst und der schaut den Rest nicht an, kriegst du ja auch nicht die perfekte Lösung. Wir gehen halt her und sagen, okay, wie schaut denn so eine Wohnung halt im Detail aus? Also wir haben jetzt ein Objekt, wo ihr auch mit beteiligt seid, in der Bayerbrunner Straße. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern? Das ist das Objekt in Sendling. Das Objekt ist aufgeteilt mit, ich glaube, 20 Wohnungen sind das Ganze. Und da ist ja die eine Betrachtung, okay, wie ist denn der Quadratmeterpreis, wo wir eingekauft haben? Wie ist denn der Quadratmeterpreis, wo wir es wieder verkaufen? Das kann man ja ganz transparent erzählen. Aber dazwischen gibt es ja noch die Komponente, wie hoch ist der Gebäudeanteil für die Abschreibung und wie hoch ist Restnutzungsgutachten in dem Fall für die Abschreibung. Und da haben wir jetzt mit eurem neuen Partner das zum Beispiel gemacht. Ich glaube, die Restnutzungsgutachten und die Aufteilung von den Bodenrichtwerten, also von den Bodenwerten. Und da haben wir jetzt zum Beispiel in dem Fall eine Restnutzungsdauer von 15 Jahren bekommen und eine Einschätzung für das Gebäudeanteil. Ich glaube, der ist irgendwo roundabout bei 75%. Und das, wenn du natürlich dann hergehst und das in deine Gesamtkalkulation wieder mit einbeziehst, hast du halt auf einmal einen Case, da ist der Zins zwar auch entscheidend, aber diese Abschreibung macht halt extrem viel in der Gesamtbetrachtung dann wieder aus. Mit der Under-Rent-Situation, wo du sagst, okay, solche Wohnungen, wie wir jetzt dann da drin ja zum Beispiel verkaufen, haben eine Ist-Miete von 12 Euro und eine realistische Marktmiete von 23 Euro. Und das ist einfach diese Betrachtung, wo ich sage, okay, der Zins ist ein Teil einfach auch in der Gesamtberatung, aber halt nicht das komplett Entscheidende, sondern das beides muss ja ineinander dann wieder stimmen.
Ja. Schön, man kann sich vorstellen, wie gut du im Vertrieb bist, wenn man das hört. Ne? Und macht total Sinn, ne? Was man, glaube ich, raushört und was man auch verstehen muss, wenn Leute sagen, ah ja, Immobilienhandel wird so oft, hört es sich so einfach an, so ich mache hier Fix and Flip und Ankauf und Verkauf und so. Wenn man Geld verdienen will in einem komplexen Markt, in einem unsicheren Markt, wie das der Fall ist, mit also kurzfristig Geld verdienen will. Nochmal, langfristig buy and hold in Immobilien investieren, ist super safe und ist ein System, was es seit Ewigkeiten gibt, was einfach funktioniert, weil die Inflation für einspielt, man sich die Zinsen sichert und den Hebeleffekt nutzt und so unglaubliche Renditen auf ein Eigenkapital bekommt, um über 10, 20, 30 Jahre Vermögen aufzubauen. Wenn man das macht, was Rothe hier beschreibt, ich will nur immer alle abholen, dann musst du schon wirklich clever sein, wenn du nicht einfach Glück hast, dass in den 6 Monaten, wo du die Immobilie gehalten hast, der Markt zufällig gerade deutlich nach oben gegangen ist. Das gab jahrelang, war das der Fall vor 2022. Und jetzt musst du schlau sein und gut darin sein, das zu machen. Und was man ja gerade raushört, ist, wie sehr du das Produkt veränderst. Du kaufst ein Mehrfamilienhaus an und daraus kreierst du ein Produkt, was toll ist. Ne? Du hast gerade unsere Gutachtenpartner erwähnt, immocation.de/gutachten, könnt ihr hingehen, könnt ihr sehen, das ist ein ganz toller Partner, den wir da, mit dem man Gutachten erstellen kann. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, die Restnutzungsdauer von einem Gebäude ist niedriger, kennen vielleicht viele, ist ein Steuertrick, ne? Und dann kann ich mehr Abschreibung generieren. Und habe natürlich dann auch mit höheren Zinsen auch wieder mehr, was ich noch von der Steuer absetzen kann. Und wenn ich eine Gesamtrechnung mache für jemanden, der ein Gutverdiener ist, kann das halt ein super Case werden. Und dann wirken die ganzen Mechanismen, Inflation, Hebeleffekt plus diese ganzen Steuervorteile und führen in Summe dazu, dass man eine tolle Wohnung in München oder mehrere sein eigen nennen kann, was natürlich langfristig einen extremen Werterhalt oder wahrscheinlich langfristig eine extreme Wertsteigerung erfahren wird. Okay, jetzt haben wir verstanden, was du quasi im Verkauf, wir waren eigentlich beim Thema Banken, die Endkundenfinanzierung. Jetzt haben wir gerade gesagt, ja, die Flatbuy finanziert so, jetzt hast du gerade beschrieben, ein Endkunde, der ein Mehrfamilienhaus kauft von euch, haben wir auch verstanden. Jetzt der Endkunde, der 1, 2 oder 3 Wohnungen kauft, der muss ja auch Banken finden. Ist auch schwerer geworden, oder? Was würdest du dem für Tipps geben? Ach, ja. Wie kommt der gut durch?
Also das ist im Moment eigentlich das Schwierigste bei der Finanzierung für Leute, die schon einen gewissen Bestand haben. Also die jetzt, sag ich mal, so ein typischer Kunde, der hat zwischen 10 und 20 Wohnungen schon und hat ja ein paar andere Beteiligungen oder sonst irgendwas. Das ist extrem schwierig bei den Banken, weil viele einfach sagen, der Aufwand, die vollständig zu prüfen für eine Wohnung oder für 4 Wohnungen, ist denen halt deutlich zu hoch. Da muss man sagen, das ist halt im Moment schon ja bankentechnisch mit das Schwierigste, die Leute unterzubringen. Was ja eigentlich Wahnsinn ist, die Leute, weil ich eine Top-Bonität haben, die eigentlich genau wissen, was sie machen, die steuerliche Komponente verstehen, werden eigentlich bestraft dafür, nur weil sie halt schon ein bisschen mehr vorgesorgt haben. Und aber eigentlich alles im Griff haben. Und durch diese ganzen Regularien, also ich kann dir gar nicht mehr aufzählen, welche Regularien es eigentlich dann überall im privaten Bereich dann schon wieder alles nochmal gibt. Das ist eigentlich das, wo ich sage, völliger Wahnsinn. Aber ich habe dann ein gutes Beispiel gehört vom ehemaligen Vorstand. Also der ist jetzt in Rente gegangen und der war 35 Jahre lang Vorstand von der Bank. Und er sagt, das ganze Immobilienbereich ist wie ein Pendel. Es geht halt mal nach links rüber und dann ändert sich das ganze Thema wieder nach rechts. Und wir werden das sehen, in 2 Jahren, ist meine Vermutung, wird das Thema Unterlagen, finanzierungstechnisch, wieder in eine ganz andere Richtung wieder gehen, dass es wieder deutlich leichter wird. Also wir haben es ja auch mitbekommen, das Thema mit dem Heizungsgesetz, wie dramatisch das ja erstmal alle war und alle sofort nach links und alles muss saniert werden und sämtliche Businesspläne schon drauf aus. Und auf einmal dreht sich's wieder. Oder das Pendel geht wieder in die andere Richtung und jeder sagt, okay, war jetzt doch wieder nicht mehr so schlimm. Und so wird es mit Banken auch der Fall sein. Also die können sich das auf Dauer, also meine persönliche Meinung, auch nicht leisten oder wollen sie es auch nicht. Also es macht ja keinem Spaß, es macht der Bank keinen Spaß, dem Kunden macht es keinen Spaß, aber die Regularien sind halt einfach da. Aber ich glaube, dass sich das auch wieder lösen wird über die nächsten Jahre.
Okay, also das ist schon mal interessant. Rothe stellt das auf eine Stufe mit dem Heizungsgesetz gedanklich und sagt, wow, da ist gerade was, ne? Das ist wirklich interessant. Und nochmal, ich möchte immer, wir reden über das hier ja sehr, wir versuchen sehr genau rauszuarbeiten, was los ist. Und möchte immer unbedingt den Zusatz dazu machen, weil was mich dann aufregt ist, wenn man solche Probleme hört, je mehr Probleme, von je mehr Problemen ihr hört, die es gibt in dem ganzen Immobilienspiel, desto größer eure Chancen. Das ist ja, genau da kann man wieder den Unterschied machen. Wir kennen alle, man muss Immobilien mit Problemen kaufen. Warum? Weil nicht jeder bereit ist, die Probleme zu lösen. So, wenn ihr bereit seid, das Problem zu lösen, dass es schwieriger ist, gerade eine Finanzierung zu bekommen, ihr kriegt aber eine Finanzierung, habt ihr logischerweise große Chancen im Ankauf. Was ist mit demjenigen, Oti, der Endkunde, der noch keinen Immobilienbestand hat und jetzt die erste, zweite, dritte Wohnung kauft mit einer guten Bonität, ist leichter wie der, der schon einen Bestand hat, ja?
Mhm.
Okay. Was kannst du denn, sagen wir mal, den beiden Gruppen für Tipps geben? Super Unterlagen, viele Banken oder wie macht man das? Wie kriegt man es trotzdem hin? Ich meine, ihr kriegt es hin, aber für die Endkunden teilweise, ne? Wie macht ihr das?
Ja, Fleißarbeit. Das ist im Endeffekt ist nur Fleiß. Es gibt ja 2000 Banken und du musst halt schon dich perfekt präsentieren. Die Frage ist halt, ob du es halt dann selber machen willst, ob du halt einen Finanzierungsvermittler hast, ob du das mit Interhyp oder machst. Es wird halt nicht reichen, dass du einfach nur in der Regel zur Hausbank gehst und da kriegst du die perfekten Konditionen oder die genauso das Konstrukt, wie du haben willst. Also in der Regel ist es ein Tick leichter, wenn du mal schon einen größeren Bestand hast bei deiner Hausbank, aber meistens ist es halt so, dass die halt auch irgendwann mal ja eine gewisse Grenze haben und dann bist du halt dann auch nicht mehr finanzierbar. Also mein Tipp am Anfang wäre, dass ich hergehe und möglichst bei vielen regionalen Raiffeisen, Sparkassen und so weiter mir mal ein Ei bei denen mal reinleg und dann dementsprechend immer weiter das befütter. Also lieber habe ich überall mal ein bisschen was verteilt, bevor ich halt bei einer Bank alles habe und die macht auf einmal dicht und dann gehst du neu auf die Suche. Das ist eigentlich, wo ich immer empfehlen würde jetzt am Anfang. Und entweder macht man es halt selber. Also du machst es zum Beispiel nicht selber, wir machen es nicht selber, wir haben immer einen Vermittler oder einen eigenen Mitarbeiter im Haus, weil das halt einfach kräftezehrend ist, muss man sagen. Also du musst da schon als Finanzierungsvermittler im Moment, ja, musst du schon viel ertragen können und einstecken können, weil du halt mit so viel Absagen und so viel Negativstimmung eigentlich immer begegnet wirst. Und das ist halt immer die Frage, ob man sich das halt selber antun will, weil man ist natürlich als Kunde, wenn du das erste oder zweite mal das machst, relativ schnell frustriert, wenn du halt selber auf die Suche gehst und viel Ablehnung bekommst, obwohl du halt für dich selber denkst, hey, der Deal ist gut, ich verdiene gut, aber das kann man halt, wie gesagt, nicht hundertprozentig einschätzen, wie jede einzelne Bank in dem Monat einfach wieder tickt.
Hm. Ja, also Roti platziert ja einen Partner nach dem anderen von uns, ja. Interhyp.de/Finanzierung, da könnt ihr zu Interhyp kommen, das ist ein Finanzierungsvermittler, aber ja, das ist der Job, den man jetzt machen muss und in dem man gut sein muss.
Aber das ist auch die persönliche Erfahrung einfach, muss ich dazu sagen, also ich habe das ja am Anfang ja selber gemacht, aber diese Unterlagenanforderungen und so weiter, das wird ja immer komplexer und die wollen immer noch mehr und noch mehr und wenn du da nicht Top-Leute und vorbereitet einfach hast, dann tust du dir einfach immer noch schwerer. Also wie du am Anfang gesagt hast, klar, du kannst es selber machen, aber wenn du halt Profis irgendwo an der Seite hast, bist du halt einfach den Schritt schon mal weiter im Vergleich zu 9 von 10 anderen Leuten einfach. Das ist der entscheidende Vorteil einfach. Du musst dir halt einfach Profi-Unterstützung halt in vielen Bereichen einfach mit dazu nehmen, auch wenn es dir vielleicht Geld kostet im Endeffekt, aber dieses Geld ist halt viel, viel besser angelegt in der Situation, wie wenn ich es halt einfach selber irgendwie hin und her wurschtel und es dann nicht hinbekomme, den Deal. Und andere dann wieder schneller sind und dann ärgert man sich, dass man den Deal dann vielleicht doch nicht bekommen hat.
Macht dir das Sorge im Abverkauf? Also das beschreibst du ja schon als die größte Hürde gerade, dass unsere Endkunden auch die Finanzierung bekommen.
Null. Also manchmal null Sorgen, weil wir halt einfach mit München, wenn wir die Quadratmeterpreise einfach mal anschauen, wo auch wir den Abverkauf machen, dann verkaufen wir halt absolut nicht auf der Spitze und ausgereizt oder sonstige Geschichten, sondern wirklich vernünftige Quadratmeterpreise mit einer Under-Rent-Situation, keine Mieten künstlich nach oben gepusht oder sonstiges. Da haben wir halt auch in dem Bereich auch kein Thema mit den Banken, mit den Finanzierungen. Probleme haben ja die Leute, die jetzt, sag ich mal, am Maximum mit irgendwelchen Sondervermietungsmodellen und so weiter das dann finanzieren wollen. Die tun sich natürlich schwer, dass sie dann da irgendwo in Richtung 100% noch gehen. Aber ich sage jetzt mal, wie bei uns, wenn du jetzt in Sendling irgendwo Wohnungen kaufst für 6.500 Euro auf den Quadratmeter vermietet und die leeren gehen weg für 8.000 Euro, dann hast du jetzt bei den Banken kein großes Thema. Und die Banken Das ist ja nur eine Cashflow-Betrachtung, wo ja entscheidend ist, weil wir halt das Ganze immer auch die steuerliche Komponente mit reinziehen und nicht nur reinschaut Rendite zu Zins.
Ja.
Und deswegen habe ich da auch keine, also wir haben endkundenmäßig einzelne Wohnungen. Wenn der jetzt nicht schon 25 oder 30 Wohnungen hat und ein größeres Paket mit einzelnen Wohnungen kaufen will, da tun wir uns auch zum Teil schwer, aber auch da findet man Lösungen. Aber das ist ja, wo wir halt auch in unseren Zahlen dann immer wieder sieht, wie mit Garmisch und wie bei, ich glaube, die eine, das Objekt war dann noch in Forstenried. Das ist halt das einzige Thema, dass diese Zeitspanne, wo der Kunde oder wenn du eine Wohnung halt kaufen willst, bis zu dem Zeitpunkt, wo final die Kreditverträge fertig sind, diese Spanne ist halt extrem lang geworden. Also das habe ich ja noch nie erlebt, dass halt sowas halt sich über 3, 4, 5 Monate einfach hinziehen kann. Aber es liegt halt dran, wenn halt die Leute schon einen größeren Bestand haben und du findest halt eine Bank, die es dann finanzieren will, dann zerlegen die den Kunden halt auch nochmal bis zum geht nicht mehr und dieses Prüfen dauert halt brutal lange.
Ein kurzer Break für alle B2B-Partner. Hier ist nochmal Lara. Auf dem Immocation Festival triffst du als Dienstleister oder Unternehmer aus der Immobilienbranche nicht einfach irgendwen. Du triffst über 5000 Immobilieninvestoren, die Kapital haben und vor allem aktiv in der Umsetzung sind. Unser Tipp für dich: Buch dir nicht nur einen Ausstellerstand, sondern sicher dir jetzt noch einen, direkt einen der wenigen exklusiven 80-minütigen Experten-Deep-Dives dazu. So zeigst du deine Expertise live vor deiner perfekten Zielgruppe und alle Infos dazu findest du auf immocation.de/Aussteller. Sicher dir jetzt einen der letzten Standplätze oder eben auch noch Deep-Dives dazu und freu dich dann am Netzwerken und an neuen Connections und neuen Kunden. Wir sehen uns in Leipzig.
Ja, ja. Also ich höre erst mal raus, du bist happy über die ganzen angekauften Projekte nach wie vor. Ne? Das ist
ja, also ich bin noch mehr wie je zuvor überzeugt von München und zu der Meinung stehe ich einfach. Wir haben letzte Woche wieder mal eine Testwohnung mal bei ImmoScout mal eingestellt zur Vermietung. 2 Zimmer, 50 Quadratmeter, das war Schwabing Nord. Für, ich glaube, keine Ahnung, 1500 kalt oder 1600 kalt. Und ich habe mit Tobi zusammen gewettet, bis ich die Kinder hochbringe und ins Bett gebracht habe, sind wir über 100 Anfragen. Und ich bin nach einer Stunde wieder runtergekommen und ich war, glaube ich, bei 170 Anfragen. Und da kommen aber halt nicht Leute, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt mal überlegen, ob derjenige passen würde für deine Wohnung, sondern da kommen halt Leute, die halt alle ein Einkommen haben, wo du sagst, okay, die würde ich mit Handkuss in jedem Standort, wo ich außerhalb von München habe, würde ich jeden von denen nehmen. Und da kriegst du die halt präsentiert mit einer Art und Weise, wo ich sage, wo soll das denn hinführen? Also die, klar, du kannst das jetzt alles mit Mietpreisdeckel irgendwo einführen und so weiter, aber es wird halt immer irgendwelche Wege geben, wo sich der Markt dann auch wieder durchsetzt. Und das im Verhältnis zu den Einkaufspreisen, wo wir jetzt haben, da sage ich, okay, Worst-Case-Szenario, die Zinsen steigen wirklich nochmal. Und wir haben einen Bestand in München, den wir wahrscheinlich im Schnitt eingekauft haben für 4.000 Euro. Das 4.500 Euro sein. Wahnsinn, ja. Auf dem Schnitt. Und wir haben Mietpreise, die jetzt in echter Form bei 25 bis 29 Euro sind. Dann kann man sich ja seine Rendite schon nochmal ausrechnen. Klar ist nochmal, man müsste Arbeit nochmal reinstecken und man müsste seinen Schwerpunkt vielleicht mal kurzfristig nicht auf dem Handel sehen, sondern reine Bestandsarbeit. Aber wir sehen ja auch, wenn wir jetzt halt bei den Objekten, wo wir jetzt angekauft haben, Mietergespräche führen. Also wir haben ja 2 Leute, die nur Mietergespräche führen, mit den Leuten reden, sagen, okay, was können wir da machen mit den Wohnungen? Wollt ihr vielleicht eine Alternative haben? Wollt ihr eine kleine Prämie haben, wenn ihr auszieht? Wollt ihr einen neuen Mietvertrag machen, wenn wir halt gewisse Renovierung, also ähnliches Modell, wie ihr ja mit Bodo in Berlin und so weiter gemacht habt. Man merkt ja, wie man seinen Bestand dann auf einmal auch nach oben pushen kann. Und das ist halt der wahnsinnige Vorteil von München, wenn du halt im Einstieg bei 10 Euro bist und die Marktmiete wäre eigentlich schon bei 25 Euro und wir halt unsere Gesamtportfolio ist ja schon, wir haben ja nicht, für, das große Problem ist ja von den Leuten gewesen, die halt jetzt mit 1% Rendite halt eingestiegen sind, aber wir sind ja bei unserem Einstieg waren wir nicht bei 1% Rendite, sondern unsere Objekte sind ja im Schnitt im Einkauf bei den Geschichten irgendwo bei Faktor 25 bis 20 in dem Ganzen. Und das muss man halt immer wieder berücksichtigen. Aber du hast ja vorhin auch die Frage ja nochmal gestellt gehabt, wie das halt ist mit, ob ich jetzt dieses Fix und Flip ist halt wirklich, wird noch mehr Profigeschäft sein. Ja. Dieses einfache Geschäft, dass du einfach eine Wohnung kaufst, eine WG vielleicht nochmal irgendwie draufsetzt und dann wieder abverkaufst. Das wird dann auch nicht mehr funktionieren. Die Regularien kommen, die Mietpreisbremse wird für das Geschäftsmodell noch stärker hinzugezogen werden. Und das wird halt das Schwierige. Und das Entscheidende ist, sage ich jetzt mal schon, diese 12 Jahre von meinem Telefonbuch, wo ich halt weiß, wenn ich halt unsere Wohnung drin habe, wen kann ich anrufen, wer könnte was verkaufen, wenn wir es nicht verkaufen, wen kann ich halt anrufen. Und das musst du dir halt 12-13 Jahre lang halt erst erarbeiten. Und das geht halt nicht von heute auf morgen, dass du halt fix und flip das einfach verstehst, sondern das ist harte Arbeit und viel Learning einfach in der gesamten Geschichte. Und deswegen würde ich jeden raten, erst beim Moment schon erstmal anzuschauen, wie das halt wirklich funktioniert, dieser Handel, und lieber Bestand machen, festzuhören und sich das mal von der Seitenlinie dann anschauen.
Total, total. Deswegen habe ich ein Video gemacht mit dem Titel Ernste Warnung, was wirklich meine Warnung ist. Also kauft bitte jetzt Immobilien. Kauft sie. Denkt sie aber langfristig, schreibt die Zinsen fest. Wir hatten das jetzt so das dritte Mal in dem Podcast, aber es macht einen Grund. Dies alles, was Roti gerade beschrieben hat, könnt ihr lernen im Bestand. Ihr könnt lernen, Mieten zu entwickeln. Ihr könnt lernen, zu gucken, dass ihr eine WG draus macht und noch weitere komplexere Modelle umzusetzen, die potenziell euren Wert noch weiter steigern. Dann habt ihr es festgeschrieben. Okay, dann könnt ihr immer noch das Eigenkapital rausziehen, irgendwann in ein paar Jahren mit Nachbeleihung. Viele Investoren sind wirklich so gewachsen, wenn ich das anschaue auf unseren Bestand, du hast gerade gesagt, in Brandenburg mit BMMS von ein paar hunderttausend Euro Mieteinnahmen auf 1,5 Millionen Mieteinnahmen im Jahr gestiegen. Die Bankrate nicht groß gestiegen, bis auf ein paar Nachbelangungen, die wir gemacht haben, weil wir eben das Eigenkapital dann auch schon wieder rausgezogen haben, teilweise den Wert rausgezogen haben. So kann man weiter wachsen. Das geht im Kleinen. Sowas funktioniert mit 1, 2, 3, 4 kleinen Wohnungen wunderbar, wo man genau dieses Spiel spielen kann. Da könnt ihr euch austoben. Und das ist Handwerksarbeit, die nicht so schwierig ist. Also nicht Handwerk im Sinne von drinstehen in der Immobilie und was machen, sondern einfach gut lernen, wie man so eine Immobilie bewirtschaftet. Und dann kann man eben sehr, sehr nachhaltig zweistellige Eigenkapitalrenditen mit dem eingesetzten Geld erzielen. Wer unbedingt ganz schnell, weiß ich nicht, 50 oder 100.000 Euro auf dem Konto haben will, weil er glaubt, er muss Immobilienhandel machen. Wirklich, wirklich Vorsicht. Man muss es erst lernen, so wie Roti beschreibt. Das ist, und da kommen wir jetzt drauf, das ist für mich der letzte wichtige Punkt hier, der Ankauf, mit allem, was du gerade sagst, mit, ja, wir können halt ein Produkt anbieten, das nachher Banken auch finanzieren für, weiß nicht, was hast du gesagt, 7.000 Euro auf dem Quadratmeter, 6.500 für einen Kunden, ja, wenn er eine Under-Rent-Wohnung kauft. Das ist nicht viel in München. Ja, man kann in München auch für 10.000 Euro auf dem Quadratmeter problemlos Immobilien finden. Das ist nicht viel. Wieso kann Roti so ein Produkt anbieten? Weil er so sensationell einkauft, weil er so ein Telefonbuch hat und da drin Profi geworden ist. Lass uns deshalb jetzt nochmal über den Ankauf reden. Preisniveau. Also mich interessiert das Preisniveau. Ja, das ist so spannend, weil der Münchner Markt da auch so krass ist und sicherlich nur teilweise übertragbar ist. Ne? Jeder Markt, wirklich jede Stadt, jede Makrolage in Deutschland ist anders, müsst ihr verstehen. Natürlich folgen die ähnlichen Trends, ne, wenn Zinsen hoch und runter, aber muss man sich genau angucken, wie die Auswirkungen im Einzelnen sind. Du hast zu mir immer gesagt, das war vor 2022, eine Einzimmerwohnung in München unter 200.000 Euro gibt es nicht. Wenn wir eine finden, kaufen wir sie sofort. Hm. Gilt das heute immer noch?
Ja.
Also wenn dir jetzt jemand eine Einzimmerwohnung für 190.000 Euro anbietet in München, wird sofort gekauft.
Also wenn sie leer ist und für,
ja,
für den, genau, also leer ist schon nochmal ein gewisser Faktor, aber kann man blind meiner Meinung nach kaufen.
Es gibt, du hast dann zu mir gesagt, ich würde schätzen, das war Mitte 2023, oder ich weiß es gar nicht mehr, ungefähr so, also nach der Zinserhöhung dann, sagtest du zu mir, jetzt gab's mal vereinzelt ein Zimmerwohnung, die man einfach kaufen konnte für unter 200.000 Euro. Das waren ein paar Wochen. Jetzt gibt's die schon nicht mehr.
Ja.
Gibt's die jetzt gerade?
Nee, gibt's nicht mehr. Es gibt nur ein, also von meiner Einschätzung nur ein Volumen, wo das im Moment ähnlich ist, wo ich sage, das ist halt Wahnsinn. Du kannst halt jetzt in solchen Lagen wie Milbertshofen, ja, Milbertshofen, keine Ahnung, Mosach ist dann noch so ein bisschen dabei.
Was sind das innerhalb von München?
Also es sind halt, du hast halt einen Inner Circle, wo du das absolut A-Plus-Lage siehst und dann hast du halt B-Lage, würde ich jetzt zum Beispiel Milbertshofen dann sehen. Hm. Im A-Standort Nummer B. Und da merkst du bei einem Volumen zwischen 8 und 15 oder 16 Millionen, da gibt es so eine Chance halt aktuell, wo du halt Einstiegspreise hast, die noch unter 4 sind, ein gutes Stück, mit den gleichen Mieten im Endeffekt, wo ich vorhin halt gesagt habe, wo zwischen 23 und 26 Euro sind. Und das ist halt einfach ein Long Game einfach, wenn du sagst, okay, du verstehst es, dass in den Lagen, wenn du das halt steuerlich verstanden hast, wie du deine Abschreibung gut machen kannst, mit diesem Einstiegsquadratmeterpreis, mit einer Underrent-Situation, wo du bei 9, 10 Euro bist und kaufst das, solche Teile jetzt für 4% einfach ein, dann kommst du halt wahrscheinlich nach 10 Jahren aus dem Grinsen halt nicht mehr raus, weil halt einfach das Verhältnis halt brutal einfach ist. Also wo kriegst du jetzt solche Mieten im Verhältnis zu solchen Quadratmeterpreisen und hast gleichzeitig halt noch, wie gesagt, diese ganzen Abschreibungsthemen halt auch noch mit drin. Und das macht halt dann für absolute Top-Verdiener halt dann richtig Spaß in so einer Richtung dann, wenn die das halt verstehen. Und da merkt man halt, dass es halt kaum Leute gibt, die sich halt an dieses Volumen einfach trauen, weil es halt für viele ganz große zu klein ist und für die Kleinen eigentlich zu groß in der Richtung. Und das ist halt eigentlich rein für den privaten Bestand, weil man solche Teile halt nicht klassisch einfach aufteilen kann. Aber man kann sich zusammentun. Also was halt funktionieren würde, ist, sind halt oft verschiedene Hauseingänge. Also wenn ich jetzt hier sage, okay, ich bin jetzt 3 gute Freunde, wir sind alle Top-Verdiener. Wir sagen, okay, ich verstehe das ganze Konstrukt und wir tun sich zusammen. Die können solche Sachen halt auch gemeinschaftlich dann noch kaufen. Also da ist halt im Moment noch eine riesige Lücke da zwischen dem, was eigentlich wert ist und zwischen dem, wo jetzt aktuell die Nachfrage da ist.
Lass mich genau rausarbeiten. Also du sagst, ne, wenn man jetzt versucht, eine Eigentumswohnung zu kaufen, 1, 2, 3, 4 Zimmer, brutal teuer im Markt. Außer man kauft sie bei der Flatbuy natürlich, dann ist sie nicht so teuer. Nein, aber das ist teuer, das Segment, ja, wenn ich da jetzt versuche anzukaufen.
Du bist halt brutal im Konkurrenzkampf einfach wieder. Also wenn du halt bei ImmoScout eine leere Einzimmerwohnung findest zu einem vernünftigen Preis, bist du halt nicht der Einzige, sondern da gibt es halt wahrscheinlich wieder 50 Leute und derjenige, der das dann gefühlt am Telefon schon wieder blind zusagt und dem einen Eigenkapitalnachweis in vollständiger Höhe hat, der wird halt wieder den Zuschlag bekommen. Das merken wir halt einfach. Und das ist halt der riesige Unterschied. Aber darum sage ich immer, das ist halt eine Komponente, dieser Kaufpreis, wo halt die meisten halt, wie gesagt, nicht drauf schauen, ist diese steuerliche Komponente. Es kann halt sein, dass ein Deal, der zum Beispiel auf dem Papier 30.000 Euro teurer wäre, erstmal von einer Einzimmerwohnung, aber diese Abschreibungsmodelle mit beinhaltet, sogar lukrativer sein kann mit einer Underrent-Situation wie eine absolut leere Wohnung, die halt einfach schon einen anderen Quadratmeterpreis hat. Und das müssen halt alle nur so ein bisschen immer in ihrer Gesamtkalkulation halt immer sehen.
Okay, das Segment da drüben, wann geht's los mit einem Mehrfamilienhaus in München?
Das losgehen tut's irgendwo im Volumen her ab 3 Millionen.
Okay, du sagst gerade aber spannend, der Sweet Spot ist ab 8 Millionen erst.
Genau, also wir haben ja ein konkretes Objekt ja gemeinsam gekauft in Milbertshofen, weiß nicht, kannst du nur das mal, wo wir von der Versicherungsgesellschaft gekauft haben, da ist es konkretes Beispiel genauso gewesen. Das sind 3 Hauseingänge, hinten raus ist nochmal ein großes Grundstück und wir sind dann jetzt einfach hergegangen und haben einfach mal eine Realteilung dann gemacht, haben das Grundstück dann mal abgeteilt, haben die Häuser mal abgeteilt und auf einmal hast du halt, bist du in einem ganz anderen Volumen wieder mal drinnen. Von der Finanzierbarkeit, weil dann natürlich die Banken auch wieder sagen, okay, das können wir dann wieder auf 2 oder 3 Banken, könnten wir das zum Beispiel wieder aufteilen. Oder wir gehen nochmal den Schritt weiter, wir teilen das einzelne Haus nochmal komplett auf und können halt auch, wie vorhin beschildert, einfach dann wieder das Sachwertverfahren machen oder Vergleichswert, wo wir halt eine andere Beleihung wieder für diese Wohnungen rausbekommen, wie fürs komplette Haus. Also du musst halt alles bespielen können.
Ja, wer kauft sowas? Das kauft der Investor, der das hält? Der jetzt das eine von den 3 Eingängen, den einen von den 3 Eingängen kauft oder ne, der hält das als Kapitalanlage.
Genau, weil er dann wieder in dem Segment einfach profitiert. Ja. Also wir kaufen es ja im großen Stil von der Versicherung und dann hat er ein kleines Haus mit 3,5 Millionen, wo halt dann jeder von den Leuten sagt, okay, das kann ich mir dann leisten. Und am liebsten ist es ja manchen Leuten, wenn es so eine Häuserreihe ist, wenn du es halt mit 2 guten Freunden machst, dann hat halt jeder seine Haushälfte, die können gemeinschaftlich die Geschichte anpacken, hast oben nochmal ein Dachgeschoss zum Ausbau. Das sind ja enorme Hebel einfach in München. Musst du dir mal vorstellen, wir kommen, glaube ich, auch nochmal zu der Einsteinstraße, wo wir die Genehmigung haben. Aber bei dem Objekt ist auch so, das sind halt lauter leere Rohlinge in dem Bereich drinnen. Und wir kalkulieren im Moment Ausbau zwischen 3,5 und 4.000 Euro auf den Quadratmeter. Und Wert ist halt so, eine Wohnung hat da oben zwischen 9 und 10.000 Euro in der Lage. Also da braucht man sich jetzt nicht 100 Jahre damit beschäftigen, damit man weiß, wird sich das jetzt mal lohnen oder nicht. Also da kannst du, auch wenn du dich nicht auskennst, sind sogar so ein paar Fehler dann verzeihbar. Und das hast du halt in allen anderen Lagen, glaube ich nicht. Du hast es ja, glaube ich, in einem Podcast mal geschildert, wie oft ihr euch dann hin und her gedreht habt, oder? Ja, mit dem einen Dachrolling, mache ich das oder macht man das nicht? Und das haben wir mit unserem Bestand auch, also wo außerhalb von München war. Aber da lohnt sich's halt leider halt auch nicht, dass man sowas dann angeht.
Ja, das ist krass. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du bei Quadratmeterpreisen von 5.000 Euro aufwärts oder was auch immer, ne, diese Größenordnung redest, dann ist natürlich Wohnraum schaffen, bauen, Geld reinstecken, energetisch sanieren, im Verhältnis so viel günstiger, weil ja der Handwerker auch nicht wirklich teurer ist in München als irgendwo anders. Ne? Ja, das macht total Sinn. Also genau, jetzt wollte ich noch über die Einsteinstraße sprechen. Wer Kontakt zu euch und dir sucht, kann, ihr sucht auch immer wieder Leute fürs Team, ne? Ihr kauft Immobilien an, ihr verkauft Immobilien, flatby.de, da kann man den netten Herrn hier erreichen.
Hm? Flatby.com, genau. Aber ist gut.
Flatby.de funktioniert auch, habe ich gerade ausprobiert.
Funktioniert auch,
ja.
Flatby.de. Hat Tobi doch alles richtig gemacht.
Ja. genau, okay. Einsteinstraße, nochmal ganz kurz, das war, du sagtest zu uns, Zinsen gehen 2022 hoch, alle unsicher, Transaktionen kommen zum Erliegen, hat man gesagt, das stimmt nicht. In Wirklichkeit wurden halb so viele Immobilien, ein bisschen mehr sogar, gedreht in 2022. Aber trotzdem, es wurde sehr viel weniger verkauft. Roti sagt, jetzt kaufen wir an, wenn es niemand tut, weil wir können unglaublich günstig einkaufen. Da haben wir für gute 8 Millionen, ich gucke hier in unsere Liste, weil seitdem, das war unser erster Handelsdeal, den wir dann gemeinsam gemacht haben. Es gab seitdem einige andere Projekte, ein Haus gekauft, das uns sehr gut gefällt. Wir machen Eigenkapital, ihr die Arbeit, wir teilen uns den Profit, ganz grob, ja, so kann man es beschreiben. Und wissen aber, dass wir es 7 Jahre halten müssen, weil wir es erst dann abverkaufen dürfen. Gibt es Regularien, die uns das bei diesem Haus vorschreiben. Und der Case an sich ist schon gut, weil wir eingekauft haben, weißt du noch, Quadratmeter Kaufpreis?
5.000.
Ungefähr. Wie viel?
Ich glaube 5.
5.000, also 5.000 auf den Meter, was halt einfach super ist, ne, für der absolut zentrale Lage in München, wirklich brutale Lage. Und dann war so ein bisschen in der Schwebe, vielleicht hat man da eine Baureserve auf dem Dach und die haben wir tatsächlich jetzt, die können wir jetzt realisieren, richtig?
Genau. War beim Ankauf kein Thema, war auch nicht vorstellbar eigentlich in der Situation, aber ja, in dem Prozess im Endeffekt, wo wir die Aufteilung gemacht haben, das war ja auch noch so, der Grund, was ja 2023 ja nochmal war, da gab es ja das Gesetz, dass du in München halt nicht mehr aufteilen kannst, alles über 10 Einheiten. Das konnten wir damals halt noch aufteilen, ist auch komplett jetzt halt soweit auch alles vollzogen mit diesen 16 Einheiten. Und auch hier haben wir wieder gemerkt, Bestandsmieten waren, lass mich lügen, zwischen 7 Euro und 8 Euro. Und jetzt sind ja die ersten zwei Wohnungen auch mal jemand ausgezogen. Und da waren wir jetzt dann irgendwo bei 25 bis 27 Euro. Wir haben eine Komplettsanierung gemacht, also dass wir auch das Thema Mietpreisbremse und so weiter alles dann sauber gestalten können. Aber dann siehst du einfach diesen brutalen Unterschied einfach mal von diesen Bestandsmieten, wo die dann hingehen. Und in dem Zug haben wir einen ganz findigen Architekten eigentlich immer, der das eigentlich für die Flatbuy komplett macht. Und ja, waren die Chancen am Anfang eigentlich nicht so hoch, dass sowas eigentlich funktionieren kann. Man muss sich halt vorstellen, das Objekt ist halt Erdgeschoss plus 7 Stockwerke. Und das ist halt für Münchner Verhältnisse schon relativ hoch. Es gab ja immer das Thema, es darf nie höher, gleich wie die Frauenkirche in München immer sein. Und dass du halt auf so ein Objekt nochmal was drauf bekommst, ist, hätte ich die Wahrscheinlichkeit nicht allzu hoch eingeschätzt, aber der Architekt hat gesagt, nee, das bekommt er hin. Wir machen das immer im Zusammenspiel mit einem Rechtsanwalt und die zwei, ja, sind ein sehr, sehr gutes Duo und das hat sich jetzt, glaube ich, so, ja, ein Jahr, eineinhalb Jahre eigentlich hingezögert von Fledermäusen, was es auf einmal noch gab in der Nachbarschaft, bis schieß mich tot, aber alles soweit ausgeräumt und jetzt haben wir die Genehmigung bekommen, dass wir auf das oberste Stockwerk nochmal eine Wohnung draufsetzen können. Also der Plan ist jetzt ursprünglich mal gewesen, dass du es halt noch im Treppenhaus dann nach oben machst. Aber jetzt geht es in diese Detailplanung, ob man sagt, okay, man nimmt vielleicht eine Wohnung oder das ganze Stockwerk unten drunter, dann baut man eine richtig große Penthouse-Wohnung mal rein. Aber das kann man halt jetzt halt in Ruhe einfach mal bespielen. Und von der Werteinschätzung her, wenn du sagst, okay, du hast halt hier, was ich, 150 Quadratmeter Wohnung, ist halt in der Lage, wenn du die Penthouse-Wohnung dann verkaufen wirst, hat wahrscheinlich einen Wert von 16.000 bis 19.000, würde ich jetzt mal schätzen, im Abverkauf. Natürlich muss jetzt die Baukosten noch, man muss das Objekt einmal außen auch mal farblich gestalten und so weiter. Also das sind natürlich dann auch mal Kosten mit dabei. Aber alles, was jetzt immer näher zu dem Zeitpunkt, wo die 7 Jahre jetzt noch abgelaufen sind, muss man sich halt einfach nochmal intensiver die Gedanken machen, wie soll das Objekt dann mal für den Abverkauf aussehen, wie modern soll das ausschauen, und dann kombiniert man das mit dem Dachgeschoss oben.
Also kann sich ja jeder vorstellen, jetzt hat man also an sich einen Case, wo man günstig eingekauft hat und gut abverkaufen kann nach 7 Jahren, hat zwischendrin viel Mietentwicklung, und jetzt kommt on top Wohnraum von 150 Quadratmeter, den man im Abverkauf, sagen wir, für 16.000 Euro auf einen Quadratmeter platzieren kann. Wie viel Kosten kann man im Bau ausgeben, wenn man ein brutales Penthouse baut? Weiß ich nicht. Ja? Also 5.000, 6.000, 7.000 Euro auf den Quadratmeter, das ist dann schon, dann hat man schon sehr, sehr teuer gebaut, glaube ich. Und dann hat man immer noch halb so viel bezahlt, wie das, für was man es abverkaufen kann. Das ist logisch, dass das einfach in München dann extrem Spaß macht, wenn man plötzlich zusätzlichen Wohnraum erschaffen kann.
Und besonders halt, also wenn das jetzt so funktioniert mit meiner Wunschvorstellung, dass wir noch einen Autoaufzug an die Seite dann bekommen und du kannst, dein Auto kann neben deinem Schlafzimmer dann liegen, dann ist, es geht halt auch nur in München, weil dann gibt's halt jemanden, der sagt, das ist halt meine Traum, davon träume ich halt als Kind schon, und der zahlt halt einfach dann diese Preise. Aber das ist halt einfach München, wo halt das Geld dann immer hinfließt.
Ja. Also Rote, es ist schon, es wäre schon auch ein bisschen ein Traum von mir, aber ich würde den Preis nicht bezahlen.
Ja, ist schon schön, oder? Wenn du überlegst, also manche, die halt Autoliebhaber sind, und du wechselst es dann mal wieder und dann gehst du mit deinen Freunden auf deine Dachterrasse raus und zeigst ihnen dein neues Auto und schaust über München drüber. Das können nicht so viele Leute dann einfach sagen von dem Ganzen.
Ja, das ist schon cool. Das ist schon echt cool. Rote, vielen Dank. Das war ein super spannendes Update. Wir machen das wieder in ein paar Monaten, wie immer. Und dann gibt es weitere Insights. Danke, Rote. Bis bald.
Alles klar. Ciao.